Darüber spricht man nicht.
Oh doch, und wie wir das tun.
Im Pelvic Talk Podcast sprechen wir über die Geheimnisse des Beckenbodens
und zeigen dir, dass es definitiv nichts zu schämen und verschweigen gibt.
Hallo liebe Pelvic Queens und hallo liebe Judith.
Hallo liebe Lena und hallo lieber Christian. Wir freuen uns, dass du heute bei uns auf unserer Pelvic Talk Couch sitzt.
Hallo und danke für die Einladung.
Lieber Christian, du bist, bitte korrigier mich, wenn ich es falsch ausdrücke, aber du bist Physiotherapeut für Beckenboden und Sexualität bzw. Sexologe, richtig?
Genau, also der Begriff wäre klinischer Sexologe. Noch sexokorporell, das wäre so ein körperlich bezogener Ansatz. Genau.
Sehr spannend. Vielleicht möchtest du dich bei unseren Zuhörerinnen kurz vorstellen, was ist denn so dein Kerngebiet? Und vor allem wird mich gleich einmal interessieren am Anfang, was bewegt Mann dazu, sich auf dieses Thema zu spezialisieren?
Ich bin eben der Christian Pankotei, genau, aus der Gegend eigentlich, so eine halbe Stunde weg von euch. Und mein Kerngebiet ist in der Physiotherapie auch die Orthopädie und im Bereich dann, ich sage immer Urogyn und Andrologie, aber eigentlich wäre es der Bereich der Sexualmedizin. Und ja, was bewegt einen dorthin zu kommen, ist eine gute Frage. Eigentlich ist es aus der Arbeit in der Neurologie entstanden.
Mhm.
Also ich war in der Neuroreha. Und in der Neurorehabilitation war es so, dass ich mit meiner Kollegin irgendwie das Thema Sexualität immer mehr eingebracht habe, einfach aus einer Not der Patientinnen heraus. Mhm. Im Sinne von die Nachfrage nach Schlaganfällen, mit MS, wo natürlich diese körperliche Funktion ein Thema ist. Und eben nicht dieser paar-dynamische Aspekt oder dieser psychische Aspekt, sondern wirklich der Körper die Hemmung darstellt.
Mhm.
Und auf das bin ich auf die Suche gegangen.
Sehr spannend. Weil wenn ich ehrlich sein darf, wenn man sich so diese Frage durch den Kopf gehen lässt, bei mir ist gleich einmal so aufgeploppt, der ist sicher total der sexuelle Mensch und beschäftigt sich einfach auch privat gern mit dem Thema. Wirst du damit oft konfrontiert, auch privat? Oder reden dich Leute drauf an, du machst es sicher nur, weil du einfach drauf stehst?
Das kommt eigentlich nicht, weil die Reaktion ziemlich verhalten ist. Also das ist eher so, ich sage immer, also mein Quellberuf ist die Massage. Da hat man dann immer, ja, wenn man so gern Leute angreifen will, dann hat man diese Physiotherapie, wo jeder fragt, mir tut's da weh und da weh und da weh. Und auf einmal macht man irgendwas in der Sexualität und keiner fragt dir.
Echt, da holt sich keiner die speziellen Tipps von dir.
Also mein erster Zugang war die Sexualpädagogik. Da war es nur so Pädagogik, da ist es nur Infos holen. Wie es dann in eine therapeutischere Richtung gegangen ist, man möchte dann schon nicht drüber reden, dass man irgendwo Themen persönlich hat.
Mhm.
Und darum ist es irgendwie nicht so Thema. Aber wenn man, also ich bin jetzt 8 Jahre in dem Bereich dabei. Also Sexualität ist dann einfach täglicher Thema und man kann das natürlich auch total untabuisiert besprechen, weil sie eben dann viel auch im Arbeitsbereich darum dreht.
Und du hast das Wort Sexualität jetzt schon, oder wir haben es schon total oft jetzt in den Mund genommen. Und es ist ja auch bei unseren Frauen immer ein Thema, vor allem Richtung nach der Geburt oder auch in der Schwangerschaft. Aber was ist Sexualität? Du hast erst schon so breit gefächert irgendwie gestartet. Es ist ja irgendwie körperlich, es ist eine Paarbeziehung. Was ist Sexualität?
Das ist ja doch die Masterfrage gleich zu Beginn.
Wollte ich gerade sagen, also das ist ja das Thema, oder? Also was ist Sexualität? Also erstens einmal, es gibt nicht die Sexualität. Also es gibt Sexualitäten und Sexualitäten sind individuell. Und die Frage der Sexualität ist, wie möchte ich das ausleben? Also da gibt's in der Sexualmedizin von der WHO, ich glaube, das war so 1940, schon den Bereich, dass in der Sexualität jeder Mensch das Recht hat, das erstens gesund zu leben. Also da ist es auch um sexuelle Gesundheit gegangen. Und zweitens auch in der Ethik und Moral. Bedeutet, alles, was moral und ethisch vertretbar ist, darf ich in meiner Sexualität ausleben. Also wir haben oft ein Bild von Sexualität, das gesellschaftlich geprägt wird und was die Gesellschaft gerade sagt, diese Sexualität brennt sich in unsere Köpfe ein.
Würdest du sagen, da spielt Social Media oder vielleicht auch so die Porno-Plattformen auch eine große Rolle?
Ich würde sagen, da spielt fast alles eine große Rolle. Also nicht nur Social Media, das ist jetzt einfach eine Informationsquelle. Also da gibt's ja mega gute Inhalte von InfluencerInnen, wo ich mir denke, boah, richtig cool. Mhm. Dann gibt's natürlich auch genau den Gegenaspekt, wo man sich denkt, puh, schwierig. Also mehr wie schwierig. Dann gibt's natürlich auch unsere Kultur. Religiöse Prägungen kommen ja mit rein. Wie ist das in der Familie gelebt worden? Was sind meine individuellen Bedürfnisse? Es spielt alles eine Rolle und auch die Pornografie spielt eine Rolle. Und die Pornografie spielt wahrscheinlich dahingehend eine Rolle, wie lernen wir denn Sexualität?
Mhm.
Und wenn das die Bildungseinrichtungen nicht übernehmen, dann,
was ja die wenigsten so richtig tun, oder?
Genau, also die Frage ist dann auch immer wie, oder? Es gibt verschiedene Vereine, die in Österreich tätig sein dürfen. Und was haben die für einen Ansatz? Das gibt es dann auch verschiedene Richtungen. Und genau, wenn ich nichts darüber lerne, wenn ich nichts darüber weiß, entsteht einfach ein Tabu. Es bleibt ein Mysterium und dadurch lassen sich viele Sachen interpretieren.
Hm.
Und man sucht halt die Zugänge, weil per se ist der Mensch ein neugieriges Tier. Hm. Das heißt, man möchte es ja wissen.
Hm. Aber wenn man sich das alles so vor Augen führt, eigentlich, welche Einflüsse da alle mitspielen, dann wird einem gleich einmal bewusst, und das spiegelt sich auch bei mir in der Praxis wieder, dass extrem viele Frauen und Männer extrem viel Druck auch bekommen von außen, weil man dann eben so ein Bild erschafft, so sollte es sein oder so häufig sollte man zum Beispiel auch Sex haben. Das ist eine Frage, die merke ich auch in meinem Freundeskreis, spielt eine irrsinnig große Rolle. Also da vergleicht man sich immer wieder, na, wie lange hast du schon keinen Sex gehabt oder wie häufig hast du Sex gehabt? Und ich habe da auch ein bisschen so nach Zahlen gesucht. Und das ist auch spannend, weil es gibt tatsächlich auch Studien dazu, ja. Und mir hat es rausgeworfen, dass zum Beispiel ein Paar einmal pro Woche durchschnittlich Sex hat und ein Langzeitpaar 3 bis 4 Mal pro Monat. Ja, das sind halt so Zahlen, an denen kann man sich vielleicht orientieren, aber es ist doch so individuell, oder? Und sich da einen Druck von außen machen zu lassen, sorgt, glaube ich, auch dann bei irrsinnig vielen Frauen, dass sie einfach dann komplett die Schallklappen dicht machen und es dann erst recht nicht so richtig funktioniert. Weil gerade bei Frauen, die müssen sich ja emotional total fallen lassen können, damit sie auch Sexualität genießen können, oder?
Ich würde mal sagen, Männer auch. Sie wissen es nur nicht.
Ab heute schon.
Zahlen sind immer schwierig in dem Bereich, also weil Sexualität sehr individuell ist. Und man muss auch sagen, das wird ja meistens auch über Fragebögen aufgenommen. Und da ist auch, genau, was schreibt man nicht. Also ist ja auch studientechnisch ein bisschen schwierig. Ein anderer Aspekt ist, es kommen ja Lebensphasen dazu. Also einmal in der Woche ist schwierig, wenn, nehmen wir mal was Einfaches, wie eine Grippe habe. Also dann habe ich alles außer Lust auf Sex. Also der gleiche Aspekt, wenn ich jetzt Projektabgabe habe in meinem Job, und da geht's um was, also mein System wird nicht sagen, wow, okay, Lust, sondern mein System wird sagen, puh, ich hab die Deadline und bis dahin muss das fertig sein. Und vielleicht gibt's Paare, die Sexualität dann als Stressabbau verwenden, wäre ja eine Möglichkeit. Aber die eigentliche Frage ist immer, auf was habe ich Lust? Und der andere Aspekt ist, warum habe ich überhaupt Sex? Was ist der Grund dafür? Mhm. Also ist es, weil es dazugehört? Ist es für meinen Partner, meine Partnerin zuliebe? Oder weil ich das gerade will, kann ich für meine Bedürfnisse einstehen, kann ich das kommunizieren? Beziehungsdynamik ist dann auch wieder so ein eigener Part in dem Bereich, wo man auch sagt, puh, nicht so easy.
Ja, wir haben ja da auch eine Frage aus der Community erhalten, die ziemlich gut zu dem Thema passt, nämlich, wie kann ich am besten mit meinem Partner ein Gespräch über Sexualität starten?
Die habe ich ja schon im Vorfeld bekommen und ich glaube, das ist von die ist eine der schwierigeren Fragen, weil natürlich auch die Frage ist, was habe ich für Gesprächskultur in meiner Beziehung? Mhm. Und meine Antwort wäre zu schauen, was sind meine Bedürfnisse und meine Bedürfnisse mal zu äußern. Mhm. Also nicht.
Da haben wir unsere Lusttorte, mhm. gell? Wir haben so eine Lusttorte entwickelt oder Judith, wo jeder für sich so draufschreiben kann, was sind die Wünsche, was mag er nicht, und dass man das dann halt so als Kommunikationsbasis eben auch nutzt, um in so ein Gespräch einzusteigen. Würdest du sowas als Möglichkeit sehen zum Beispiel?
Zum Beispiel, also das vor allem, was mag ich? Mhm. Also diese wirkliche Ich-Botschaft und zu kommunizieren, was mag ich nicht? Also beides. Oder mir auch klar zu machen, was mag ich wirklich und was bin ich einfach bereit zu geben für wem anderen. Da gibt es so aus der Beziehungsrichtung gibt es dieses Wheel of Consent. Und in dem Bereich, die Betty Martin, die das entwickelt hat, die sagt, es gibt so zwei so Listen. Die What I Want-Liste und die What I Willing to Do-Liste. Und wir haben viel mehr Punkte auf der What I Willing to Do Liste als wir auf der What I Want Liste. Mhm. Und das ist so zu schauen, hey, was will ich eigentlich? Warum habe ich Sex? Mhm.
Es kommt wieder auf diese Frage zurück, die du vorhin schon erwähnt hast.
Würdest du auch sagen, es kann sich von Partner zu Partner wenden? Oder ist das so quasi, was ich in mir habe, das ist so die Grundstruktur und das andere ist vielleicht die Liste, was ich machen könnte dem Partner gegenüber?
Judith sammelt gerade ihre Ich-Möchte.
Ja. Ich habe meine Lustorte ausgefüllt, du noch nicht. Und sie war komplett kontrovers zu meinem Mann. So. Ein Gletscher und ein tiefes Tal.
Also per se ist es nicht nur, also sie ist ja variabel, oder? Also es gibt Situationen, da brauche ich verschiedene Kompetenzen, Variationen in der Sexualität. Und diese Variationen, wir haben alle die Variationen. Also Solo-Sex schaut zum Beispiel anders aus wie Paarsexualität. Dann ist es situationsabhängig. Wenn man alleine zurückdenkt, okay, wie ist es als Teenie, wenn das Schlafzimmer daneben ist und man ist im Kinderzimmer drüber oder daneben, genau. Wie ist da die Situation? Also es ist damals sehr abhängig.
Zyklusabhängigkeit. Sehr deutlich.
Also natürlich spielt der Partner eine Rolle. Die Frage ist aber dann, was will ich? Im Vergleich auch zu was erregt mich, das sind ja nochmal Unterschiede. Und da wäre mal wieder die Frage bei warum, oder? Mhm. Warum habe ich gerade Sex? Also will ich gerade, geht es gerade um Intimität oder war mal langweilig oder habe ich Stress gehabt? Oder also es gibt ja mehrere Gründe für Sexualität. Mhm. Und das ist eher diese Variation, kann ich zugreifen auf meine eigene Variation in der Sexualität oder folge ich am Skript oder am Schema, weil Sexualität in einer Beziehung einfach dazugehört. Mhm. Und dann hat man Sex, weil es dazugehört. Genau. klingt so, wie es klingen soll, wird wahrscheinlich mit der Zeit ein bisschen fade, wenn es nur darum geht, naja, jetzt haben wir schon lange nicht mehr.
Ist, ja, genau. Ja,
jetzt wäre wieder mal gut.
Ja.
Bringt ja kaum was.
Ja.
Und dieser Leistungsdruck, der da dahinter ist, der ist halt so hoch, weil man natürlich über ein Thema, über das man nicht lernt, wahnsinnig unsicher ist. Und aber dann muss man, oder? Also, und dann nicht nur, dann muss Mann, dann muss Frau. Also man muss ja Sex, Gott, Göttin sein. Also,
ja, und wehe, es geht irgendwas daneben. Ja, oder funktioniert nicht so, wie es soll. Und da möchte ich auch gern schon ein bisschen in diese medizinische Schiene noch kommen. Es ist ja unglaublich, welche Fragen man sich alle stellen sollte. Das haben wir jetzt schon gut gehört. Mich würde jetzt noch interessieren, welche Leute kommen denn jetzt zu dir in die Praxis?
Weil, was hat das mit dem Beckenboden zu tun?
Genau.
Du hast ja auch im Vorhinein schon viele Aspekte Richtung Beckenboden und Spannungen im Vorgespräch, wie wir da kurz getratscht haben, in den Raum geworfen, wo ich eigentlich noch nie daran gedacht hätte.
Ja, es ist total spannend. Deswegen würde ich gern da mal so ein bisschen einlenken. Wer kommt denn jetzt zu dir in der Praxis? Was funktioniert denn da nicht? Beziehungsweise wo musst du dann unterstützen?
Also zu mir in die Praxis kommen vor allem Männer. Also ich habe schon vereinzelt Frauen auch. Ich würde jetzt sagen, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass man mit dem gleichen Geschlecht ein bisschen leichter darüber spricht. Und meine Männer kommen aus der Urologie. Also hauptsächlich, also wenn ich es jetzt in Diagnose formulieren würde, wäre das die erektile Dysfunktion, also die Erektionsstörung, oder die Ejaculatio precox, das wäre der vorzeitige Samenerguss. Das sind die Hauptpatienten aus dieser Richtung. Bei PatientInnen ist es eher der Vaginismus oder der Libidoverlust.
Und Libidoverlust, weil du das jetzt schon sagst, kann ich gleich wieder eine Zahl raushauen, die ich gesammelt habe. Und zwar beschreiben sogar 30-40% der Frauen, dass sie regelmäßig geringe Lust haben. Diese Zahl hat mich sehr erschrocken. Spiegelt sich das bei dir in der Praxis wider?
Also, wie gesagt, dadurch, dass ich eher weniger Frauen habe, habe ich den Vergleich nicht. Das Thema ist, ich würde auch bei Männern das sehr hoch schreiben, weil was ist denn die erektile Dysfunktion? Also die ist ja, der Körper sagt Nein zur Lust. Und die Frage ist, habe ich wirklich eine Lust als Emotion oder habe ich einen Kopf, ein Ego, das sagt, okay, ich muss Sex haben, weil als Mann muss ich Sex haben. Also das hat ja viel mit Stereotype zu tun. Also diese Vorurteile von Männer haben immer Lust, genau jeden Tag 5 Stunden durchgehend. Also das ist ja genau das, was es ist. Es ist ja eine Überzeichnung von dem, wie es wirklich ausschaut.
Ja.
Und das mit der Libido ist genau der Bereich, alles was Druck macht, macht keine Lust. Und wenn Sexualität Druck macht, bei Männern und Frauen, genau, dann habe ich keine Lust. Und schon gar nicht, wenn die Sexualität für mich ist. Wenn ich die Willing-to-Do-Liste habe, oder? Ich mache es für meinen Partner. Okay, aber dein Körper wird irgendwann mal sagen, puh, also ich kriege aber nichts darauf raus. Es ist für mich Stress, ich muss mich dazu zwingen. Und alleine der Bereich ist dann irgendwann mal nimmer bedürfnisorientiert. Und dann reagiert der Körper mit Unlust.
Wahnsinn, aber das klingt gleich so, als würde das sehr häufig die Physiotherapie alleine dann schon ziemlich verlassen, dieses Themenfeld, oder?
Das ist eher dieses Theoriewissen dahinter. Diese Hauptsituation ist schon mit dem Körper zu arbeiten. Also jetzt da wieder auf diesen Beckenboden eben drauf zurückzukommen. Was mache ich denn, wenn ich Unlust habe? Wie bewege ich meinen Körper? Wie fühlt sich mein Körper an? Wie reagiere ich? Dieser Aspekt ist hochkörperlich. und hat auch in der Physiotherapie, ist es ja das, was wir hauptsächlich tun, Wahrnehmungsschulung in dem Bereich. Also nicht nur im Beckenboden, sondern im ganzen Körper. Und ja, den Körper und die Psyche zu trennen, ist sowieso schwierig, oder? Also,
das ist unmöglich, oder?
Genau, also wir haben ein biopsychosoziales Modell und eben die Frage ist halt in der Sexualmedizin, in der Sexualtherapie, wo setzt man an, in welchem Aspekt? Im körperlichen, im psychischen, in der sozialen Ebene, also Beziehung, und das ist eigentlich so, man denkt immer so an das Psychische, aber was macht unser Körper eigentlich?
Hättest du da eine oder zwei Übungen, die du so quasi immer mitgibst, wenn zum Beispiel Libidoverlust, egal ob Mann oder Frau, wo du sagst, okay, das ist so eine Starterübung, die einmal so deinen Eintritt gewährt. Was würdest du da mitgeben oder gibt es das?
Frage aus der Community.
Per se ist es als erster immer das, wie nehme ich mich selber wahr. Also die Wahrnehmung ist das Wichtigste. Und ein Wahrnehmungsbereich wäre zum Beispiel, wie nehme ich mich selber wahr beim Solo-Sex, wie nehme ich mich wahr beim Paar-Sex, was macht mein Körper eigentlich? Habe ich viel Spannung, habe ich wenig Spannung, mache ich viel Bewegung, wenig Bewegung, wie schnell bin ich? Hoher Rhythmus, niedriger Rhythmus. Wie ist meine Atmung? Tief,
es geht ja wirklich
flach.
Ins Detail sozusagen.
Genau, also diese, was macht der Körper? Und als erstes das wahrzunehmen. Und dann kann ich mit dem spielen. Das wäre dann die zweite Übung. Zu schauen, was macht er? Und wie kann ich das erweitern? Wie kann ich das verstärken? Wie kann ich weg davon gehen? Also es ist eigentlich genauso wie Sexualität sein soll, ein Spiel.
Aber das bedeutet, wenn man zum Beispiel jetzt viel Spannung hat, ist es dann, kann ja auch für manche, wenn das so ist und Spaß macht, ja gut sein, versucht man dann Übungen spannungsaufbauend oder dass man die Spannung abbaut. Weil ich denke mal gerade beim Beckenboden, wenn man viel Spannung oder schlechte Spannung, weil Hyperton, glaube ich, darf man jetzt nicht mehr sagen seit einem Jahr oder so, erhöhte Spannung, genau, hat, kann ich mir vorstellen, oder als Frau ist das jetzt dann unangenehm, wenn dann was eindringt, ist egal, ob das jetzt der Penis ist oder was anderes. Also was mache ich da mit der Wahrnehmung?
Also per se geht es eben auch darum, also einmal weg von den Begriffen gut oder schlecht, sondern es ist adäquat. Es ist angepasst und die Frage ist, warum macht es Sinn? Also warum macht erhöhte Spannung Sinn? Und macht mein Körper das automatisch, weil er es so gelernt hat über Gewohnheit? Oder habe ich da einen bewussten Einfluss darauf? Aber um was bewusst beeinflussen zu können, muss ich es ja mal spüren. Also muss ich mal merken, das mache ich. Dann auch die Sprache dazu, dass es ins Bewusstsein kommt. In der Situation spanne ich mich da und da an. Und dann kann ich überlegen, kann ich das nicht auch ändern? Kann ich das nicht regulieren? Und dann ist eben die Frage nicht, was ist gut, was ist schlecht, sondern was ist adäquat und was ist inadäquat und was funktioniert und was funktioniert quasi nicht so, wie ich gern möchte. Da ist ja die Diskrepanz zwischen mein Körper reagiert anders, als wie mein Ich gern hätte.
Finde das total schön, auch gerade dieses Wahrnehmen. Wir haben auch einmal eine Interviewpartnerin gehabt von Hey Yoli, die eine App hat, wo man praktisch auch den eigenen Körper entdecken kann durch Audios. Und ich finde, das passt da auch total gut dazu, weil da geht es auch um das Wahrnehmen, um das Spüren, mal eben den eigenen Körper auch
kennenzulernen,
genau, und neu zu entdecken. Also finde das da eine sehr gute Übung, die, glaube ich, wirklich wichtig ist für ganz, ganz viele Leute, weil wir sehen es gerade eh in der Praxis. Es gibt viele Leute, die haben ein irrsinnig schlechtes Körpergefühl. Ja, wenn man sagt, man spann mal das oder das an, die wissen gar nicht, wie sie dorthin kommen. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Thema Sexualität, wo noch so viel mehr dranhängt, natürlich noch viel schwieriger erscheint.
Also ich glaube nicht, dass Sexualität in dem Bereich schwieriger erscheint. Ich glaube, wir haben nur die Idee davon nicht. Also dieses Körperwahrnehmen, und ich stimme dazu, Körperwahrnehmung wird schwieriger. Also liegt natürlich auch an einer Leistungsgesellschaft. Wenn ich die ganze Zeit nur im Kopf bin, kann ich natürlich meinen Körper sehr schwer wahrnehmen. Und Smartphones helfen uns ja dann nicht weiter, gell? Also das ist ja dieses Ding, genau. Möchte ich mich spüren oder möchte ich lieber ein paar Dopaminkicks mit herumscrollen? Und das ist so meistens dieses Problem, spüre ich mich überhaupt? Und dann wäre auch diese Frage, warum habe ich Sex, oder?
Mhm.
Also dieses, wie fühlt sich mein Körper an und habe ich überhaupt Lust drauf?
Wir kommen immer wieder zu dieser Frage zurück.
Immer.
Pelvic Queens, das müsst ihr euch mitnehmen und das müsst ihr euch jetzt wirklich stellen. Warum habt ihr Sex? Das wird jetzt heute auch meine Aufgabe beim Nachhausefahren.
Im Zug.
Okay. Das Rad läuft. Was mich doch interessieren wird, wir haben immer wieder oder auch in der Praxis, vor allem, weil es ja noch irgendwie ein bisschen ein privateres Thema ist, das man, finde ich, auch nur online nicht ganz so gut begleiten kann, Kinderwunschpatientinnen. Mhm. Ist immer wieder ein Thema, wo man ja dann auch, wenn man vaginal palpiert, die kommen nicht nur wegen Kinderwunsch, aber das ist dann meistens so, was man in der Anamnese so quasi mitbedenkt, also miterhebt, wo ich schon auch merke, dass da immer richtig viel Spannung im Beckenboden ist. Hast du da auch Patientinnen, weil ich kann mir vorstellen, so wie du erst gesagt hast, wenn ich mich immer zwinge, genau zum Eisprung zum Beispiel Sex zu haben und es funktioniert vielleicht über mehrere Zyklen hinweg nicht so gut, entsteht da ja irrsinniger Druck.
Würdest du sagen, da?
Ich muss da kurz einspringen, weil da habe ich tatsächlich gestern erst eine Patientin gehabt, die mir erzählt hat, sie hat eben Kinderwunsch, sie ist 37 und ihre Gynäkologin hat gesagt, sie müssen jeden zweiten Tag Sex haben. Und sie hat gesagt, das macht einfach keinen Spaß, sie zwingen sich dazu und das funktioniert einfach nicht.
Also bei mir in der Praxis habe ich die Partner dazu mit der Erektionsstörung. Genau, weil dieser Druck dahinter ist. Also und genau das ist dieser Aspekt. Also Sexualität ist ein Zusammenspiel von vor allem unserem Nervensystem. Und wenn unser Nervensystem in einem Flucht- oder Kampfmodus ist, dann schaut es schwierig aus mit Sexualität. Also wenn ich, gibt's ja das Beispiel mit dem Bären, Säbelzahntiger, wenn ich davonlaufe, genau, auf was fokussiere ich mich? Und, oder was funktioniert gut in unserem Körper? Und was in dem Bereich nicht funktioniert, wenn mir der Bär nachrennt, ist Sexualität. Und der Kinderwunschbär kann sehr riesig sein. Und dieser Druck erschwert natürlich Lust, erschwert, also bei allen Geschlechtern, erschwert einfach der Sympathikus, dieser Teil vom Nervensystem, Sexualität und Erregung. Und dann wird es schwierig. Weil auch bei der gerade bei der weiblichen Erregung, es passiert ja so viel im Körper. Also die Vagina passt sie an, sogar der Uterus stellt sie auf. Also und wenn keine Erregung dabei ist, entstehen ja auch diese Bewegungen nicht. Das wäre nur, der Unterschied ist so, diesen Penis sieht man. Was aber im Körper passiert, das sieht man ja nicht. Und dann hat man diesen Druck dahinter. Es muss ja, obwohl der Körper sagt, Und dann geht man ja eigentlich wieder über die Grenze.
Es gibt ja auch Menschen, die haben einfach nicht das hohe Bedürfnis nach Sexualität oder Sex, wo oft dann wieder die Problematik ist, dass der Partner da ein bisschen anders eingestellt ist. Hast du mit solchen Menschen auch zu tun, die das gar nicht unbedingt wollen und wo sich der Körper sozusagen automatisch dann drauf einstellt und es deswegen nicht funktioniert mit der Erektion?
Also ich muss da denken, ich habe mal die Situation gehabt, das war aber eigentlich nur ein Termin, weil es genau um das gegangen ist. Also diese Frage, dann bin ich falsch, weil ich nicht will. Und die Antwort ist nein. Also es ist einfach dein Bedürfnis Und wenn dein Bedürfnis einmal im halben Jahr ist, dann ist dein Bedürfnis einmal im halben Jahr. Die Frage ist, wie kommuniziere ich das in meiner Beziehung? Und dann geht's halt auch darum, wie kann man eine Beziehung dementsprechend anpassen? Also gibt es einen Mittelweg? Also wo ist der Konsens? Was wäre möglich, was wäre nicht möglich? Oder muss man vielleicht Beziehungskonstrukte überdenken?
Mhm.
Also vielleicht diese monogame Beziehung zu öffnen. Also ist dann wieder ein anderer riesiger Punkt. Aber da einfach zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es?
Mhm.
Und dieses mit sich selber dann Süppchen zu kochen und man kommt dann immer nur auf dieses Selbstzweifel heraus. Also das, was ich in mir fühle, wie ich mich selber wahrnehme, das ist per se richtig.
Mhm.
Und dann zu schauen, okay, was mache ich mit dem? Und wenn ich das kommunizieren kann, kann man in der Beziehung schauen, was, wie können wir unsere Beziehung dahingehend weiterentwickeln.
Mhm. Jetzt ist ja das Thema, wir haben es auch im Vorgespräch schon gehabt, in der Gesellschaft sehr stark tabuisiert. Also vielleicht sogar noch mehr als jetzt die typischen Beckenbodenprobleme. Wenn die Patienten zu dir in die Praxis kommen, hast du das Gefühl, dass sie da wirklich die Hüllen fallen lassen können und frei darüber sprechen können? Oder hast du auch in diesem Setting das Gefühl, sie scheuen sich davor, mal wirklich sich zu öffnen?
Also wenn Patienten dann schon bei mir sind und Patientinnen, dann ist der große Schritt schon gemacht.
Mhm.
Bedeutet, es geht eigentlich schneller zur Sache, als wie man denkt. Also die Fragen sind genau dann, hey, warum kommen Sie? Es ist ja dieses Bild von Tabu. Also für mich als Physiotherapeut ist es ein gleicher Ablauf von einem Anamnesegespräch wie in der Orthopädie. Also es ist ein anderer Leitungsdruck da, es ist ein anderer biopsychosozialer Kontext, also vor allem psychosozialer Kontext da, aber per se ist es Arbeiten am Körper.
Bist du da mit deinen Patienten per sie oder per du? Oder ist es unterschiedlich? Weil es ist ja trotzdem so, also ich persönlich bin ja mit all meinen Patientinnen per du, weil ich oft das Gefühl habe, okay, da spricht man sich ja halt trotzdem leicht und es ist halt auch wieder gleichgeschlechtlich. Also
ich fast mit allen per sie.
Ja, und du wohnst in Wien? Also ja, ich glaube, das schon ein Unterschied ist, aber
vorsichtig, was du jetzt sagst.
Nein, aber ich glaube schon.
Sonst verlieren wir gleich einige Hörer.
Nein, aber ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man jetzt sehr ländlich wohnt und die Pelvicrins wissen ja nicht, wie ländlich wir wohnen. Und wie ländlich die Praxis ist. Ich habe schon oft das Gefühl, dass Stadt und Land sich mit du und sie schon ein bisschen unterscheidet. Also persönlich ist jetzt mein Subjekt für Wahrnehmung.
Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, Wien ist anders.
Ich bin geborene Oberösterreicherin. Und du ziehst das im Oktober wieder nach Oberösterreich, genau. Aber ich schweige.
Also es ist unterschiedlich. Also mit manchen eher per se. Wobei ich sage, in der Regel kommt dann irgendwann ein Du durch. Also es geht ja schon um was sehr Intimes. Und es muss natürlich auch da diese Therapeuten-PatientInnen-Beziehung, die entwickelt sich. Und manchmal ist es per Du dann einfach leichter. Gerade in diesem intimen Bereich.
Mhm. Jetzt hätte ich noch eine therapeutische Frage für mich. Die persönlichen kommen nach dem Interview. Nutzt du auch so Hilfsmittel bei deinen Patienten, wie zum Beispiel die Vakuumpumpe? Also ich habe auch ein paar Männer, die kommen aber immer noch Prostata-Operationen zu mir mit Inkontinenz, wo ja natürlich Sexualität auch mitspielt, aber da ist das große Thema Inkontinenz meistens immer im Vordergrund. Nutzt du also Hilfsmittel wie Vakuumpumpe zum Beispiel oder Biofeedback-Geräte, Elektrostimulation etc.?
Sexualmedizinischen Richtung eigentlich nicht. Also die für mich ist auch die Vakuumpumpe, also ich habe auch ein paar Patienten, die nach einer Prostatektomie zu mir kommen. Für mich ist die Vakuumpumpe vor allem wichtig für die Hygiene. Mhm. Also diese Erektion durch das Vakuum zu erzeugen, hat für mich den Hygieneaspekt, dass diese Schwellkörper erhalten bleiben. Und das ist meistens dieser Punkt mit der Erektion. Die Erektion selber ist mal nur Reflex.
Mhm.
Und die Vakuumpumpe erzeugt das quasi mechanisch und dann ist dieser emotionale Teil der Sexualität, der wird ja nicht mit angesprochen.
Mhm.
Das ist so, warum ich diese Dinge nicht verwende.
Mhm.
Also meistens eher so Hilfsmitteln von, damit man eine Idee von Dingen kriegt oder Dinge zum Greifen, wie fühlt sich das an auf der Haut, also bei den Händen. Wie kann man sich das vorstellen, wie fühlt sich das an im Bereich vom Genital?
Mhm.
Das wären so eher Hilfsmittel, wo ich was verwende, aber so gezielt fürs Genital verwende ich nichts.
Mhm. Ja, also ich habe auch immer gesagt, das ist mehr wie ein Trainingsgerät, um einfach das Gewebe zu erhalten und die Dehnfähigkeit. Aber ich habe auch immer gesagt, man darf es da jetzt nicht erwarten, dass das irgendwie dann mit Lust verbunden sein muss.
Genau.
Ja.
Definitiv. Das andere ist auch, wenn man schon da in dem Bereich redet, in der Sexualität, warum brauche ich penetrativen Sex?
Mhm.
Das wäre jetzt auch so eine Frage, die im Raum steht, oder? Also diese ein Thema bei der Sexualität ist, wenn wir über Sexualität reden, reden die meisten ja über Penetration.
Mhm.
Und Penetration beschreibt jetzt ja sogar nur die männliche Seite.
Mhm.
Also das Aufnehmen der Vagina wäre ja die Zirklusion. Also das wäre diese Funktion, die vaginale Funktion davon. Wir reden zu wenig über zirklusiven Sex.
Mhm.
Dann kommt nur der Aspekt, über welche Anteile sind wir orgasmusfähig.
Mhm.
Also das ist ja der nächste Mythos, oder? Also dieser vaginale Orgasmus,
ja.
Da gibt es mehrere Studien, aber wir sind da zwischen 18% und 30% an Frauen, die vaginal kommen können.
Ja, und das wird auch so aufgepusht, jede Frau glaubt, sie muss dorthin kommen und
genau.
Wenn sie es nicht schafft, dann bricht gefühlt die Welt zusammen.
Und wenn ich dann weiß, hey, es sind nur 18% bis 30% der Frauen, die das überhaupt dort einen Orgasmus entwickeln können, dann nimmt es doch schon Druck. Und das ist ja, wenn wir uns jetzt anschauen, wie lernen wir Sexualität? Genau, also so, mein Schulunterricht, den stellen wir mal hinten an, also der hat mich nicht in diese Richtung gebracht. Und wenn man uns das anschaut, was schaut man sich dann an? Also bei mir war es damals nur die Bravo, die wir Männer dann natürlich nicht, also wir Burschen natürlich nicht selber gekauft haben, sondern von den Schulkolleginnen.
Mhm.
Genau, und dann da ein bisschen, dann hat man da nur ein Magazin und dann hat man schon Pornografie.
Mhm.
Und in der Pornografie, man muss, oder ist der Hintergrund einfach, wenn man drüber nachdenkt, es sind ja männliche Regisseure in den meisten Fällen. Das heißt, es wird eher eine Idee von einer Person wiedergegeben.
Ja, wobei es gibt auch mittlerweile weibliche Regisseurinnen, die, wie ich finde, wirklich sehr ansprechende Pornos machen, die, wo eine Geschichte dahinter ist, wo das nicht so alles überzeichnet wird, sondern mehr der Normalität entspricht. Ich glaube, Spanien, wenn ich nicht.
Genau, das ist in Barcelona, die Erika Lust, genau. Gibt einige davon. Das Problem dahinter, also Problem, ist, wenn ich jugendlich bin, also wenn ich 14 bin und Sexualität lernen will und ich lerne nirgends was, weil überall wird es tabuisiert, dann nehme ich den niederschwelligsten Zugang und der ist kostenlos.
Mhm.
Das ist das Problem dahinter. Aber diese Femporns, die wären ein mega guter Ersatz für blöden Stereotypen-Porno, wenn ich das so sagen darf.
Ja, nein, es ist wirklich so. Und ich habe mich gerade zurückerinnert, bei mir damals in der Schule, hat man sich im Bluetooth nur so Comic-Bilder geschickt, die schon so sexuell anzüglich waren, wo ich noch, also, was ich noch gar nicht begreifen habe können, ja, eigentlich. Was dann meine Mama auf dem Handy gefunden wurde und gesagt hat, um Gottes Willen, hast denn du das her? Und, also, ja, Zeiten haben sich ja da verändert.
Ja, ja. Ja, mittlerweile sind es halt andere Tools, aber die Problematik bleibt. Also, der beste Aspekt für Sexualität wäre, so wie überall in der Medizin, die Prävention, oder?
Mhm.
Und die Prävention wäre, mal eine gute Schulbildung drüber zu haben. Da muss ich dran denken, dass ja er erstes das Bild von der Klitoris, also anatomisch beschrieben, ja jetzt erst wieder in Anatomiebüchern drinnen ist. Also ich glaube, da ein neueres Anatomiebuch, wann ist das, ich glaube 23 rausgekommen, da war es in dieser Anatomieauflage zum ersten Mal wieder drinnen. Und zum ersten Mal wieder hast, seit, ich glaube, irgendwann 18 irgendwas war die Klitoris nicht mehr in einem Anatomiebuch drinnen beschrieben. Das ist immer wieder der gleiche Punkt. Man tabuisiert ein Thema aus was auch immer für welchen Gründen.
Die Uhr tickt nun wirklich und wir überlassen unseren Gästinnen immer gerne die Abschlussworte mit etwas, was sie den Zuhörerinnen einfach gerne noch einmal mitgeben möchten. Was möchtest du unseren Pelvic Queens noch sagen?
Also zum Thema Sexualität ist, finde ich, der wichtigste Aspekt, den man darüber wissen sollte, dass es Spaß machen soll. Also da geht es um Spürspaß, den Körper wahrzunehmen, zu schauen, neugierig zu sein und das wirklich, wirklich Varianten zu üben, wirklich ein Spiel zu schauen, was ist möglich, was macht man Lust, was ist geil, was kann man alles machen? Und es gibt so viele Möglichkeiten, ob es Nutella in der Kniekehle ist oder andere Aspekte, genau. Ich sag immer lieber die schrägen Sachen, damit das Bild groß genug ist darüber. Und das ist das, was es, glaube ich, besser machen wird, dass man sich einfach selber damit auseinandersetzt. Hey, wie schaut meine Sexualität aus? Und wenn ich was wissen möchte, man findet alles.
So, und ich weiß, wir müssen jetzt wirklich zum Abschluss kommen, aber jetzt brennt mir doch noch eine Frage auf der Zunge. Gibt es eine Übung für unsere Pelvic Queens, die sie ab heute sofort umsetzen können, um den Körper besser wahrzunehmen und sich an das Thema ein bisschen heranzutasten?
Das wäre klassisches Beckenkippen. Also zu sitzen und einfach mal das Becken aufzurichten und wieder reinzukippen, also diese Bewegung und aber schauen, was der Rest vom Körper macht, also was macht die, also wir in der Sexologie, wir sagen dann Beckenschaukel und wir haben auch oben im Brustkorb die Schaukel, also das wäre dann die obere und wie schaukelt man gemeinsam beide Dinge und das kann man natürlich ohne Schaukel auch machen. Mit Schaukel wäre es lustiger. Aber dieses Beckenschaukeln ist auf jeden Fall eine Übung, die sehr förderlich ist im Bereich der Sexualität.
Perfekt. Ich sehe die Pelvic Queens schon Becken schaukeln und Becken kippen. Also das ist ja wirklich die perfekte Übung für zwischendurch. Aber ja, wir müssen jetzt wirklich zum Abschluss kommen. Judith, brennt dir noch eine Frage auf der Zunge? Dann würde ich vorschlagen, wir beenden diese Folge, lieber Christian. Es war so, so, so spannend. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Wir brauchen unbedingt eine zweite Folge mit dir. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Also vielen lieben Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast und dass du über dieses große Tabu mit uns gesprochen hast. Und euch, liebe Pelvic Queens, wünschen wir noch einen schönen Tag. Ciao.
Ciao.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns ein 5-Sterne-Rating und aktiviere die Glocke. So verpasst du keine Pelvi-Talk-Folge. Wir freuen uns, wenn du uns auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und TikTok folgst und uns entweder dort oder per E-Mail unter office@pelvicqueens.com deine heißen Fragen stellst. Bis bald und nicht vergessen, psst, sprich darüber.